Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon und einer wahren Königin auf der Empore. Hoch oben über den Köpfen des Publikums erhaben und riesengroß Königin der Instrumente. Diesen Titel trägt die Orgel bereits und am Freitag kommt noch ein Titel hinzu. Instrument des Jahres 2021. Wir wollen uns die Orgel deshalb etwas näher anschauen und uns erklären lassen, warum sie nicht nur in der Kirche erklingt. Dann blättern wir durch die 365 Seiten des Literaturkalenders und fragen, wie es war, das Lesejahr 2020. Zu Beginn fassen wir nochmal ein kulturpolitisches heißes Eisen an, an dem sich einige in den vergangenen Wochen die Finger verbrannt haben. Der Titel Kulturhauptstadt Europas, so manch einer hat schon immer nach Sinn und Zweck gefragt. In jüngster Zeit aber ist die Auszeichnung heftig kritisiert worden. Nachdem im Oktober Chemnitz als Siegerstadt für 2025 gekürt worden war, regte sich insbesondere im unterlegenen Nürnberg Protest. Die Kritik galt dem Vergabeverfahren des Titels. Die Kulturminister der Länder haben daraufhin erstmal das Prozedere entschleunigt, haben die Chemnitz-Entscheidung nicht bestätigt, sondern wollen erst zu Beginn des neuen Jahres einen Beschluss fassen. Während Chemnitz also von außen besehen in der Warteschleife hängt, dürfen die amtierenden Kulturhauptstädte ihre Titel, Corona sei Dank, noch ein bisschen behalten. Das irische Galway und das kroatische Rijeka. Die viermonatige Verlängerung hat das EU-Parlament vor kurzem beschlossen. Clemens Fehrenkotte weiß, wie man in Rijeka darauf reagiert hat.
Ich hoffe, dass diese Verlängerung die Realisierung mancher Projekte bringen wird. Hervorragend, wenn das bedeutet, dass Rijeka sich in diesem kulturellen Bereich weiter promovieren kann, dann begrüße ich das. Es war kein einfaches Jahr für Rijeka. Alle Veranstaltungen mussten drastisch zurückgefahren werden. Die Corona-Auflagen führten in der kroatischen Adriastadt zur deutlichen Verringerung des vielfältigen Angebots. Ausländische Gäste sowie Künstlerinnen und Künstler konnten aufgrund der Reisebeschränkungen nur sehr begrenzt teilnehmen. Irena Kregar-Sigota, die Direktorin des Kulturhauptstadtprojekts, zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass die vier Monate bis Ende April des nächsten Jahres noch gut genutzt werden können. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, werden wir das Programm weiterführen und auch Programme beenden, an denen wir dieses Jahr gearbeitet haben. Wir denken auch über zusätzliche Programme nach und selbstverständlich werden wir ein feierliches Abschlussprogramm vorbereiten. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr hatten die kroatische Regierung und die Stadt Rijeka die Finanzierung der Projekte der Kulturhauptstadt stark verringert. Von den 70 Angestellten, die überwiegend in der Verwaltung und mit der Organisation beschäftigt waren, wurden 50 entlassen bzw. in Kurzarbeit geschickt. Einige Projekte, der Ausbau der Infrastruktur und einzelne Veranstaltungen mussten reduziert oder abgesagt werden. Von Anfang an war Rijeka als Kulturhauptstadt in der kroatischen Öffentlichkeit teilweise umstritten. Denn zum einen gilt Rijeka als rote Stadt. Seit der Unabhängigkeit des Landes regieren dort die Sozialdemokraten mit diversen Koalitionspartnern, stellen jedoch immer den Oberbürgermeister. Zum anderen gab es in Kroatien, das seit 2000, nur von 7 Jahren abgesehen, stets von einer national-konservativen Regierung unter Führung der HDZ regiert wird, immer Vorbehalte gegen Rijeka. Von einer einhelligen nationalen Unterstützung für die Kulturhauptstadt konnte daher nicht die Rede sein. Jetzt, mitten in der erneuten Corona-Welle, von der Kroatien seit Wochen schon heftig erfasst worden ist, sind die staatlichen Haushaltsmittel überstrapaziert. Kultusministerin Nina Korčinek: Von dieser Verlängerung wird Rijeka keinen Nutzen haben, aber wir haben ein Niveau der Finanzierung beibehalten, das unter diesen Umständen möglich war. Natürlich nicht im vollen Umfang, denn auch das Programm ist radikal gekürzt worden. Die Anzahl der Beschäftigten ist reduziert worden, aber ich denke, dass wir genügend Mittel gesichert haben, die für die Realisierung dieses verlängerten Programms notwendig sind. Je länger die Pandemie andauert, desto stärker rückt Rijeka in der nationalen wie internationalen Aufmerksamkeit in den Hintergrund. Doch es gab Ausnahmen. Als etwa im Frühherbst dieses Jahres eines der buchstäblich sichtbarsten Projekte des Kulturhauptstadtjahres auf dem Dach eines Hochhauses für mehrere Wochen aufgestellt wurde, ein überdimensionaler fünfzackiger roter Stern, der als Monument des Roten Rijeka an die Errichtung des Roten Sterns nach der Kapitulation der faschistischen Truppen Italiens erinnerte, erhob sich vom Nationalen Reservistenverband Protest. Das Symbol des Bösen sei nicht hinzunehmen, erinnere der Rote Stern doch an die jugoslawische Volksarmee und deren Krieg gegen Kroatien in den 90er Jahren.
Keine Kulturhauptstadt ohne Reibereien. Clemens Fehrenkotte berichtete über die Corona-Verlängerung für die Kulturhauptstadt Rijeka in Kroatien. Und wo wir es gerade mit offiziellen Titeln haben, kommen wir zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Seit ziemlich genau 3 Jahren trägt der hiesige Orgelbau und die Orgelmusik dieses Etikett als Wertschätzung einer Handwerks- und Musiktradition, die seit Jahrhunderten bzw. seit Generationen gepflegt wird. Regelrechte Orgelbaudynastien gibt es in Deutschland. Rund 50.000 Instrumente sollen alleine in deutschen Kirchen stehen. Diese reiche Musikpflege war Grund für die Landesmusikräte, der Orgel 1 Jahr lang besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie wählten die Orgel deshalb zum Instrument des Jahres 2021. Vielleicht genau die richtige Wahl für Corona-Zeiten. Kann doch an der Orgel ein Mensch für Mehrstimmigkeit und ordentlich Klangwucht sorgen. In der Kirche. Daran denkt man vielleicht zuerst, aber muss die Orgel in der Kirche stehen?
Endlich mal erklärt.
Ja, das fragen wir die Musikjournalistin Elisabeth Richter. Im Ursprung eigentlich ein weltliches Instrument, die Orgel. Warum steht sie jetzt meistens in Sakralräumen, zum Beispiel in Kirchen?
Das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Außerdem steht sie nicht nur in der Kirche. Es gibt auch Orgel in Konzertsälen oder in Sendesälen von Funkhäusern, in Schulen, in Gefängnissen und wer es sich leisten kann und den Platz dann auch in Privathäusern. Ja, in die Kirche kam die Orgel über ziemlich viele Umwege. Das ist ungefähr im 8. Jahrhundert passiert, aber erfunden wurde sie noch ungefähr 1000 Jahre vorher. Im 3. vorchristlichen Jahrhundert gab es in Alexandria, also in Ägypten, einen Tüftler namens Ktesibios, wenn ich das richtig ausspreche, der hatte Freude an Erfindungen und erfand für seinen Vater, der einen Friseursalon hatte, einen höhenverstellbaren Spiegel. Und dazu benutzte er eine mit Wasser betriebene Druckpumpe. Und dann hat er weiter getüftelt und dieses System auch benutzt, um nach der Größe aufgereihte Flöten, sogenannte Aulos oder Auli, also Pfeifen sozusagen, mit Luft zu versorgen. Und das nannte er dann Hydraulos. Und dieses Wort kennen wir alle noch, Hydraulik. Das heißt aber nichts anderes als Wasserblasinstrument. Und so, das war sozusagen die Geburtsstunde.
Das war die Geburtsstunde Alexandria, haben Sie gesagt, also sozusagen ein Nebeneffekt einer anderen Bauweise. Also die weltlichen Anfänge im antiken Rom zum Beispiel, da hat man die Orgel sogar zur Begleitung von Gladiatorenkämpfen eingesetzt. Wie kam dann aber die Orgel in die Kirche, beziehungsweise wie wurde sie zum sakralen Instrument?
Ja, also wie gesagt, in den ersten Jahren hatte sie überhaupt keine sakrale Funktion. Die Quellen sagen, dass das sehr beliebt war, das Instrument. Sogar Kaiser Nero soll die Orgel gespielt haben. Aber dann im 8. Jahrhundert gab es als Gastgeschenk eines Diplomaten eine Orgel. Also man verschenkte nicht irgendwelche anderen teuren Geschichten wie Elefanten oder Ähnliches, was man vielleicht früher mal getan hat, sondern man verschenkte eine Orgel nach Zentraleuropa. Sie gelangte in die Hände von Kaiser Karl dem Großen. Mönche haben das Instrument dann weiterentwickelt und peu à peu im Gottesdienst benutzt als solistisches Instrument. Dass die Orgel den Gesang der Gemeinde begleitet, das passierte erst im Mitte des 17. Jahrhunderts, so kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Man hat sie zuerst auch als kleine Instrumente sogar auf den Knien gespielt, aber mit der Zeit haben natürlich dann die Techniker und Orgelbauer all das weiterentwickelt und es wurden immer größere und prachtvollere Instrumente, auch als Statussymbol. Wurden die Orgeln gebaut.
Mhm. Auch das eigentlich wieder ein Zufall dann in einer gewissen Weise. Ja, Stradivari bei den Geigen, Steinway oder auch Bösendorfer bei den Flügeln. So hat auch der Orgelbau seinen Urvater in einer gewissen Weise. Arp Schnittger hieß der. 1719 ist er in der Nähe von Hamburg gestorben. Warum ist er so etwas wie der Godfather of Orgelbau?
Ja, das ist er wirklich. Also das hängt mit der Qualität auch seiner Orgeln zusammen. Er hat ungefähr 170 Orgeln gebaut und bis heute sind davon noch knapp 50 erhalten. 47 sollen es sein. Und bemerkenswert ist bei diesen Orgeln, dass bei einigen um die 80% und manchmal sogar mehr an originalen Materialien verwendet werden, also die 300 Jahre alt sind. Und das zeigt eben die unglaubliche Qualität und die Perfektion der Fertigung. Außerdem war Abschnittger also auch ein sehr tüchtiger Geschäftsmann, so wie das heute eigentlich jeder Orgelbauer sein muss. Aber Schnittger hat seine Orgeln nach Russland, England, in die Niederlande, nach Portugal verkauft. Und von dort aus ging sogar eine nach Brasilien, wo sie heute noch steht. Also da darf man natürlich, also das ist ein ganz großer Grund, warum er heute noch so im Gespräch ist, aber auch die Qualität. Und natürlich sollte man auch nicht andere Orgelbauer vergessen, wie zum Beispiel die Gebrüder Silbermann, etwas jünger als Abschnittger, oder der berühmte französische Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll.
Machen wir noch ganz schnell einen Sprung in die Gegenwart. Heute, wie würden Sie die Bedeutung der Orgel heute beschreiben?
Also das Instrument hat immer noch eine große Faszination. Es gibt viele, viele Studenten und es gibt auch viele Künstler, die versuchen, so ein bisschen auch außerhalb der Kirche ihr Glück zu versuchen als Organisten. Da gibt es ja den berühmten Cameron Carpenter, ein amerikanischer Organist, der die Orgel mit der herumreißt und auch in so einem Glitzeranzug auftritt und solche Dinge. Man spielt populäre Stücke, die bearbeitet werden. Ja, und auch der Orgelbau, der muss natürlich innovativ und kreativ sein, aber da gibt es, sie haben es schwer, weil viele Kirchen sparen müssen, aber durch Kreativität, also hat der Orgelbau mit futuristischen Designs und allen möglichen Dingen, die da passieren, auch eine Zukunft, würde ich sagen.
Er blüht, wächst und gedeiht. Elisabeth Richter hat uns die Welt der Orgel und des Orgelbaus erklärt. 2021 ist die Orgel das Instrument des Jahres. Vielen Dank. Das Medium des Jahres, das war für viele offensichtlich das Buch. Von einer wahren Renaissance des Lesens war sogar die Rede. Der vom Virus erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände, der hat wohl manch einen dazu veranlasst, sich die Welt qua Lektüre nach Hause zu holen. Click and Collect macht es möglich. Auch in Lockdown-Zeiten sorgt der Buchladen an der Ecke für Lesenachschub. Im Frühjahr, da ächzte die Buchbranche zunächst, doch der Umsatzrückstand, so meldete jüngst der Börsenverein, konnte im Laufe des Jahres abgebaut werden. Das jähe Ende des Weihnachtsgeschäftes allerdings, das hat dem Handel nochmal einen heftigen Dämpfer verpasst. Über die Branche, aber natürlich auch über die literarischen Inhalte möchte ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart jetzt sprechen. Wir sind zum Jahresrückblick miteinander verabredet. Frau Albart, Sebastian Fitzek mit seinem Thriller Der Heimweg und Barack Obama mit seinen Erinnerungen ans Weiße Haus in Ein verheißenes Land. Diese beiden führen die Jahrescharts an, ganz frisch veröffentlicht. Keine allzu großen Überraschungen, oder?
Nein, das sind ja auch fast mehr ökonomische Phänomene, Medienphänomene. Diese Schriftsteller oder Figuren der Zeitgeschichte verkaufen sich immer. Aber das Überraschende ist eigentlich, dass auch ganz literarische Titel es geschafft haben, sich so gut zu verkaufen. Wie zum Beispiel die Bücher, die Romane von Christine Wunicke, die ja mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet wurde, Die Dame mit der bemalten Hand. Oder auch in der 10. Auflage jetzt schon von Iris Wolf, der neue Roman. Auch das finde ich ganz großartig, dass solche Phänomene dann eben auch eine Rolle spielen auf dem Buchmarkt.
Mit Christine Wunicke und Iris Wolf haben Sie uns den Weg gebahnt in die deutschsprachige Literatur. Wenn Sie es so überblicken dieses Jahr, geht da jetzt ein gutes oder ein eher schlechtes Jahr für die deutsche Literatur zu Ende?
Schwierig war sicherlich für viele Schriftsteller, auch gerade die ganz neu begonnen haben, ein Debüt hatten, überhaupt zurechtzukommen mit dieser Situation, dass alle Lesungen abgesagt waren. Also für die Etablierten wie Lutz Seiler oder Ingo Schulze war es einfacher. Auch für jemanden wie Anna-Katharina Hahn, die einen wunderbaren Roman hatte, Aus und Davon über Stuttgart. Die haben bereits ihr Publikum und die sind ohnehin präsent. Aber es fielen ja alle Festivals aus, die Buchmessen fielen aus und dadurch auch so ein Moment, in dem die Bücher, die Literatur sich vergesellschaftet, also sich rückbezieht auf ein Publikum, auf das, was gerade besprochen wird, indem es zu Querverbindungen kommt. Für die Literatur an sich würde ich sagen, gerade wenn man dieses breit gefächerte Panorama an Erzählweisen, an Stilrichtungen, an Autorinnen und Autoren sich anschaut, war es dennoch ein gutes Jahr. Und es gab viel Zeit, um zu lesen, was aber vielleicht auch dazu geführt hat, dass etliche Klassiker endlich zu ihrem Recht kamen, Bücher, die man sonst eher übersehen hat oder für die man keine Zeit hatte.
Und die nicht selten auch Corona bzw. im weitesten Sinne Pandemien, schwere Krankheiten zum Inhalt hatten, oder?
Ja, Camus, die Pest, darüber wurde schon viel gesprochen, dass dies auf einmal ein Roman war, der das Buch der Stunde zu sein schien. Aber ich fand auch sehr interessant zu lesen Philip Roths Nemesis, ein Roman, den man jedem empfehlen kann, der sich mit dem Phänomen von Seuchen noch einmal beschäftigen will. Da geht es um Polio oder natürlich Defoe, die Pest von London, ganz neu aufgelegt bei Jung und Jung. Es war gar nicht greifbar. Oder dann natürlich der große Klassiker von Boccaccio, das Decameron. Also das war auf einmal wieder in aller Munde. Und da, finde ich schon, kommt so etwas zum Tragen, was Literatur ja ausmacht. Also Räume zu öffnen, auch gegenläufige Interpretationen zu bieten und uns zu zeigen, was das Leben sein kann, also wie man es auch zu verstehen hat oder welche Möglichkeiten der Interpretation, der Deutung es gibt und wie das auch widerständig geleistet werden kann durch eine besondere Sprache oder durch besondere Klänge in der Lyrik beispielsweise.
Widerstände hat ja dieses Jahr uns allen ganz schön geboten. Wir sind damit bei Corona, haben Sie auch vorhin schon angedeutet, welche Folgen hatte und hat noch immer die Pandemie eigentlich für die Literaturszene, nicht zuletzt auch für die Verlage?
Die Verlage hatten im Frühjahr große Einbußen. Ich weiß es von kleineren Häusern wie Berenberg oder Mattes und Seitz. Das ging in die 30%. Da konnte einiges wieder gut gemacht werden. Beide hatten wichtige Titel. Christine Wunicke habe ich genannt. Dann aber auch Anne Weber bei Mattes und Seitz, die Buchpreisträgerin mit einem ganz ungewöhnlichen Buch, Annette, ein Heldinnen-Epos. Auch hier ein Beispiel für das Gegenläufige, weil Anne Weber ja so eine besondere Form wählt. Sie nimmt wirklich das Epos als Beispiel, als Modell, also um so zu erzählen, diese Geschichte von einer Widerstandskämpferin. Und insofern haben die Verlage einiges wieder gut machen können. Aber ich weiß auch aus den Häusern, dass viele Titel verschoben werden mussten, die jetzt dann erst im Frühjahr kommen. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Zeit und es fehlt an diesen kulturellen Umschlagplätzen.
Anne Weber haben Sie jetzt schon genannt als eine der Preisträgerinnen in diesem Jahr. Die anderen im deutschsprachigen und aber auch im internationalen Raum sind für den Bachmann-Preis Helga Schubert mit 80 Jahren, die Büchner-Preisträgerin Elke Erb mit 82 und jetzt verlassen wir den deutschsprachigen Raum, die Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glück mit 77 Jahren, eine US-Lyrikerin, die weniger auf dem Schirm hatten, wie man so schön sagt. Darf man sagen, dass es das Jahr der reifen Literatinnen war?
Es gibt auf jeden Fall offenkundig keinen Altersrassismus. Das ist ja sehr beruhigend. Und vielleicht ging es auch darum, dass eine Generation von jüngeren Schriftstellerinnen die Mutterfiguren ehren wollte und da einen Punkt machen wollte. Also bei Louise Glück, deren Namen ich kannte, aber auch kaum etwas aus ihrem Werk, war ich selber sehr überrascht. Aber es war für mich eine große Entdeckung, weil sie es ja schafft, Mythologien neu zu befragen und auch da eine besondere weibliche Schreibweise zu etablieren, den Körper, Pflanzen, sich zu identifizieren. Dieses lyrische Ich spricht aus der Pflanzenperspektive. Bei Elke Erb, ja, da hätte man sich, denke ich, auch Marion Poschmann gut vorstellen können, wenn man eine Frau hätte auszeichnen wollen und eine Lyrikerin. Oder es gibt auch etliche wie Ulrich Pelzer oder Uwe Timm oder Barbara Honigmann, die ebenfalls nach meinem Eindruck den Büchnerpreis unbedingt verdient hätten. Und Elke Erb ist sicherlich eine Lyrikerin, die ihre Verdienste hat. Aber das hätte man sich doch eher in den 90er Jahren vorstellen können. Es ist natürlich immer schwierig, so als Nörglerin dann hinterher aufzutreten und zu sagen, man hätte es anders machen sollen. Das sind immer Entscheidungen, die viele verschiedene Gründe haben. Und man hätte bei dem Nobelpreis natürlich auch gedacht, das war zumindest mein Eindruck, eigentlich wäre mal Afrika dran gewesen oder Asien, ein anderes Land. Und vielleicht auch da so ein eben nicht westlicher Standpunkt. Das hätte ich auch sehr spannend gefunden.
Dann wollen wir Sie jetzt nicht nochmal als Nörglerin fragen, sondern als begeisterte Leserin. Haben Sie so etwas wie ein persönliches Lieblingsbuch, etwas, das Sie wirklich weit über das Jahr 2020 mitnehmen werden?
Das ist eine ganze Palette, muss ich sagen. Also hochinteressant fand ich, dass gerade der Blick auf den Osten und den Westen wieder so eine Rolle gespielt hat, dass es jemanden wie Lutz Seiler gab mit Stern 111. Das ist ein Buch, das mich das ganze Jahr hindurch begleitet hat und das ich sehr, sehr wichtig fand, einfach in der Art und Weise, wie eine Archäologie auch betrieben wird, des ostdeutschen Vermächtnisses, aber auch ein Debüt von Thilo Krause, Elbwärts, eine, finde ich, ganz sensible Inblicknahme Aufnahme der Vergangenheit, auch erzählt aus einer besonderen Perspektive, spielt im Elbsandsteingebirge. Dann Anna-Katharina Hahn, Aus und davon, diese Stuttgart-Erforschung, die sie betreibt in ihren Romanen. Und das sind auch alles Bücher, die fußen auf dem Gedächtnis. Also, dass das literarische Gedächtnis eine Rolle spielt, das finde ich sehr wichtig, ist auch für Louis Glück wichtig. Und Marion Poschmann, die Gedichte sind großartig, die ich auch schon erwähnt habe. Und vielleicht noch zum Schluss, das migrantische Deutschland und die Klassengesellschaft, die kommt in einem herausragenden Debüt von Denis Ode, Streulicht heißt es, zum Ausdruck. Und auch das ist ein Buch, das sich mir sehr eingeprägt hat.
Jetzt haben Sie mit Ihrer Aufzählung jetzt im Jahre 30 nach der deutschen Einheit so ein bisschen Ost-West aufgemacht. Lutz Seiler auf der einen Seite, Ingo Schulze und Thilo Krause, dann auf der anderen Seite so jemand wie Katharina Hahn, die mit Stuttgart ja sozusagen ins alte Westdeutschland einsteigt. Lässt sich die Literatur immer noch so in Ost und West einteilen?
Man kann zumindest darüber nachdenken, dass offenkundig diese biografischen Erfahrungen die Autoren auch befähigen, da besonders genau den Dingen auf den Grund zu gehen. Also da besonders genau hinzuschauen. Und wenn das dann passiert mit dem Wissen um die literarische Tradition, mit der Tradition, mit der Kenntnis der Literatur, dann finde ich, ist das Ergebnis immer ganz großartig. Noch ein westdeutsches Beispiel ist Frank Witzel mit Inniger Schiffbruch. Das ist ein ganz sachliches, nüchternes Buch, so auch ein Versuch in das Gedächtnis einzudringen. Also da geht es um Psychoanalyse und um Traumprotokolle. Und auch da wird uns die frühe Bundesrepublik ganz nahe gebracht. Also ich denke, man muss es immer von der Literatur aus beurteilen. Und wenn es da so eine Vermessung des ost- und westdeutschen Raums gibt, dann finde ich das sehr aufregend.
Das sagt Maike Albart. Herzlichen Dank für diesen literarischen Jahresrückblick. Ja, und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt heißt es jetzt, gute Vorbereitung ist alles.
Und dabei helfen soll die Politik, nämlich wenn es um die Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen geht. Bis dahin müssen natürlich die Infektionszahlen sinken, aber Olaf Zimmermann vom Kulturrat pochte heute nochmal mit seinem Ausblick auf 2021 auf die gesetzlich verankerte Kunstfreiheit und damit auf sofortige Öffnung der Museen, Theater und anderen Häuser, wenn die Bedingungen es zulassen. 2020 sei ein rabenschwarzes Jahr für die Kultur gewesen, 2021 wird besser werden, versprach Zimmermann. Frédéric Chopins Prélude Opus 28, gespielt von dem chinesisch-britischen Pianisten Fu Zhong, der für seine Chopin-Interpretation berühmt war. Am Sonntag wurde seine Covid-19-Erkrankung bekannt. Am Montag starb der Musiker im Alter von 86 Jahren. Geboren wurde Fu Zhong 1934 in Shanghai und ließ sich Ende der 50er Jahre in London nieder. Er gehörte zu den ersten chinesischen Pianisten, die internationalen Ruhm erlangten. Sein Stil wurde oft als spirituell beschrieben. Der Pianist Lang Lang schrieb im Netz, Fu Zhong sei für ihn eine große Inspiration gewesen. Erst vor 3 Wochen hatte ihm die Musikpresse zum 90. Geburtstag gratuliert. Paul-Heinz Dittrich, im Erzgebirge geboren, später Schüler von unter anderem Paul Dessau. Und obwohl ihm die Parteioberen der SED bescheinigten, er nütze der DDR nichts, war er als Komponist ab den 70er Jahren sehr erfolgreich. Auch im Westen, zum Beispiel bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik oder in Donaueschingen. Am Montag ist Paul-Heinz Dittrich gestorben. Der Mainzer Moraltheologe Johannes Reiter ist tot, der 1994 im Saarland, das kann nicht stimmen, da habe ich mich sicherlich verschrieben. Jedenfalls ist er im Saarland geboren. Reiter wollte zunächst Ingenieur werden, was sich in seinen späteren Arbeiten niederschlagen sollte. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehörten Technikethik sowie Bio- und Medizinethik. Er war unter anderem Mitglied der Internationalen Theologenkommission in Rom und der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Reiter starb am Montag im Alter von 76 Jahren. Und soweit die Kulturmeldung.
Anja Reinhardt, vielen Dank. Und das war Kultur heute am 30. Dezember. Morgen am Silvestertag ist alles ein bisschen anders. Und auch bei Kultur heute, da beginnt unsere Sendung nämlich schon um 17.05 Uhr. Eine knappe Stunde lang blicken wir dann zurück auf das Kulturjahr 2020. Im Gespräch etwa mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, mit der Dirigentin Joanna Malwitz und mit der neuen Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz. Morgen also ab 17.05 Uhr im Deutschlandfunk. An dieser Stelle sagt Marja Elmenreich Danke und Tschüss.